Fritz. Podcast. Trackback. Heute das allererste Mal mit Theresa Sickert alleine hinter dem Mikrofon. Guten Abend. Die Show mit Internet und so hört ihr hier gerade auf Fritz. Und stellt euch mal vor, ihr lest bei einem Nachrichtensender, dass ein Politiker Kinder sexuell missbraucht hätte. Keine Frage, das ist scheiße und deshalb postet ihr genau das auf Twitter. Und dann stellt sich raus, der Nachrichtensender hat Mist erzählt, der Politiker hat nämlich gar nicht irgendwen missbraucht, aber euer Tweet ist trotzdem raus und eine Klage wegen Verleumdung ist euch ins Haus geflattert. So geht's gerade zumindest mehreren Twitter-Nutzern in Großbritannien. Wir werden im Verlauf der Sendung klären, wie die rechtliche Lage in Deutschland ist. Und damit bin ich am Start für die erste Netzmusik für euch. Und zwar ist das Musik aus dem Netz, die meistens die CC, also die Creative Commons Lizenz besitzt. Das heißt, das ist Musik, die ihr euch einfach so runterladen könnt, ohne dass ihr wahrscheinlich gleich danach Post vom Polizeipräsidium bekommt. Und manchmal dürft ihr diese Musik sogar weitergeben. Und diese Woche haben wir etwas ganz Besonderes sogar für euch, nämlich ein Highlight. Und zwar ein super exklusiven neuen Song von Zoe Lila. Aber erstmal müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, denn jetzt fangen wir erstmal an mit Shoes and Socks Off, einem kleinen Projekt aus England, das bei euch für einen soften Start in den Samstagabend sorgen wird. When all your teeth fall out, you can use my mouth. And I can't get about. Shoes and Socks Off mit No One Ever Sees Him Since. Fritz Trackback.
vom WWW ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links, über die wir im Netz gestolpert sind und von denen wir denken, dass sie euch auch interessant vorkommen könnten. Und deswegen stellen wir sie euch vor. Top-Thema dieser Woche, das Leistungsschutzrecht.
Tritt das Leistungsschutzrecht in Kraft, müssen Suchmaschinenbetreiber in Zukunft Geld an die Verleger abdrücken, wenn sie Überschriften oder Textanrisse aus Presseartikeln verwenden. Umstritten war das Gesetz von Anfang an. Wie das Blog Netzpolitik berichtet, sprachen sich diese Woche sogar einige Wissenschaftler in einem Positionspapier gegen das geplante Leistungsschutzrecht aus. Zitat: Gesamthaft betrachtet scheint der Regierungsentwurf nicht durchdacht. Er lässt sich auch durch kein sachliches Argument rechtfertigen. Zitat Ende. Klar, dass das Leistungsschutzrecht in dieser Woche zu den heiß diskutierten Themen im Netz gehört hat. Am Donnerstag fand nun die erste Lesung zur geplanten Änderung am Urheberrecht im Bundestag statt. Um 22.50 Uhr. Scheint, als wäre die Bundesregierung nicht so interessiert an einer lebhaften Debatte zum Leistungsschutzrecht wie die Netzgemeinde. Ein Blick in den Mitschnitt der Debatte auf bundestag.de lohnt aber allemal. Als basisdemokratische Partei haben es die Piraten auf Parteitagen nicht einfach. Es gibt viele Anträge und nicht jeder kann am Ende durchkommen. Wie man es trotzdem schafft, dafür hat Pirat Benjamin Sigel auf seinem Blog eine Checklist geschrieben. Denn leider haben nicht alle Piraten dieselben Chancen. Der Pirate Dream ist ein Mythos. Die Internationale Fernmeldeunion ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und kümmert sich weltweit um die technischen Aspekte der Telekommunikation. Da ist es schon ziemlich peinlich, wenn das eigene Blog mit dem Nutzernamen Admin und dem Passwort, ratet mal, Admin gespeichert ist. Wie das IT-News-Blog Golem berichtet, wurden die Zugangsdaten mittlerweile geändert. Viele Leute stellen Fragen auf Twitter, wir brauchen Antworten, lautet der Claim der Seite dufragst.es. Auf der Seite wird euch eine beliebige Frage eines Twitter-Nutzers gezeigt und ihr müsst binnen 30 Sekunden antworten. Denn es gibt einfach so viele Fragen und so wenig Zeit. Aber dafür jede Menge lustige Antworten. Versuch es noch härter, lautet einer der Tipps, den ihr bei The Riddle bekommt. Der Tipp ist Programm. Bei dem kniffligen Rätselspiel müsst ihr in 20 Levels unterschiedliche Aufgaben lösen und das fast aus dem Nichts heraus. Da steht dann zum Beispiel einfach nur der Hinweis Quelltext. Ja, und dann sucht mal. Die letzten beiden Level hat noch keiner geknackt. Ihr könnt also noch die Ersten sein.
Damit ihr gleich loslegen könnt mit dem Rätselraten, um als allererster Level 20 bei The Riddle zu knacken, geht am besten auf trackback.fritz.de. Das ist das Blog zur Sendung. Da findet ihr den Link und natürlich auch alle anderen Links, die wir euch vorgestellt haben. Es ist Wochenende, heißt, es ist Zeit für Party. Wie wär's dann mit einer Krypto-Party? Krypto was? Fragt sich vielleicht der eine oder andere. Auf Krypto-Partys gibt's nämlich nicht nur Getränke und Mucke, sondern nebenbei lernt ihr auch noch, wie ihr eure Kommunikation abhörsicher macht und eure Daten vor dem Zugriff von außen schützen könnt. Am kommenden Freitag findet so eine Krypto-Party im Weise 7 in Neukölln statt. Deswegen habe ich Veranstalter Malte angerufen, weil ich wissen wollte, was genau kann ich denn da bei euch auf der Krypto-Party lernen?
Ja, man kann alles lernen, um sich selbstbestimmt und sicher im Internet bewegen zu können. Also das fängt mit der Anonymität an, wenn man nicht irgendwie allen Personen, denen man da so begegnet und seine Firmen sagen möchte, wer man jetzt genau ist und wo man wohnt. Und dann geht es über Verschlüsselung, wo man lernt, wie kann man E-Mails verschlüsseln oder wie chattet man so mit anderen Leuten, dass niemand das mitbekommen kann und vieles mehr, was einen interessiert und was Leute mitbringen, die sich vielleicht schon ein bisschen auskennen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Eher wie so eine PowerPoint-Präsentation, wo ihr dann vorne steht und mir was erzählt, wie ich meine Kommunikation verbessern kann, also sie abhörsicher machen kann, oder mache ich da tatsächlich mit, bringe meinen Laptop und wir basteln da ein bisschen rum?
Das fängt an mit einer kleinen Präsentation, wo wir so alle möglichen Gebiete, die das Thema so mit sich bringt, umreißen, damit die Leute so einen Überblick kriegen, was sie überhaupt lernen können. Und dann geht es so nach relativ kurzer Zeit über in so einen relativ formlosen Teil, wo Leute Fragen stellen können und sich oder Leute irgendwelche coolen Sachen, die sie gelernt haben, anderen Leuten erzählen können. Und so kann halt jeder irgendwie, egal wie viel er jetzt weiß oder noch nicht weiß, lernen oder lehren, je nachdem, worauf man gerade Lust hat.
Das heißt, ich brauche keine Vorkenntnisse, um bei euch mitmachen zu können?
Absolut nicht. Also es gibt bei der Crypto-Party eine Anti-Harassment-Policy, das heißt, Diskriminierung und Belästigung werden nicht toleriert und das gilt genauso für etwaige Vorkenntnisse oder fehlende Vorkenntnisse. Alle Menschen sind willkommen.
Bin ich dann am Ende so einer Krypto-Party total gewappnet gegen Angriffe von außen, die irgendwie meine Daten klauen wollen, oder muss ich trotzdem noch was dazulernen?
Ich sag mal, wenn man noch keine Vorkenntnisse hat, also jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber das Feld ist so groß wie, ich sag mal, das Thema, wie bewege ich mich sicher auf der Straße. Es gibt einfach irgendwelche Verhaltensweisen, die man so im Laufe des Lebens lernt, die irgendwie auf der Straße funktionieren. Und das Internet ist noch so neu, dass da viele Leute noch nicht so richtig die analogen Strategien gefunden haben, wie man sich sicher im Internet bewegt, weil einfach die ganzen Anhaltspunkte fehlen. Und ich sag mal, es fängt mit so kleinen Schritten wie Browser-Plugins an oder dass man vielleicht manche Dienste eher nicht benutzt oder andere lieber benutzt. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Also um wirklich sicher zu sein, da muss man tatsächlich jahrelang für studieren. Aber ich sag mal, um sicher über die Straße zu kommen, muss man ja auch nicht jahrelang studieren. Also ich sag mal, das kriegt man schon auf der ersten Krypto-Party mit oder dann im Laufe der Wochen und Monate, die darauf folgen, wenn man erstmal angefangen hat.
Kannst du einen beispielhaften Tipp geben, wie ich meine Kommunikation zum Beispiel bei E-Mail abhörsicher machen kann?
Ja, E-Mail-Verschlüsselung ist tatsächlich so eins der schwierigen Sachen. Also wenn man die Nachrichten selber verschlüsseln will, ist es immer mit sehr viel Anstrengung verbunden, weil man ja die Nachricht jedes Mal verschlüsseln muss und der Gegenüber muss ja auch die Möglichkeiten haben, um sie zu entschlüsseln. Aber womit man anfangen kann, ist zum Beispiel ein Browser-Plugin, das die Kommunikation zwischen dem Browser, den man selber benutzt, und dem E-Mail-Provider zum Beispiel verschlüsselt. Dann kann auf der Strecke zum Beispiel schon mal niemand die Nachricht abfangen. Wobei man auch immer sagen muss, dass generell alle Kommunikation über das Internet unverschlüsselt stattfindet, wenn man nicht explizit dafür sorgt, dass sie verschlüsselt wird. Also bei den meisten E-Mail-Providern, die sorgen in der Regel dafür, dass die Kommunikation verschlüsselt stattfindet, aber man sollte immer ein Auge darauf haben, dass die Kommunikation irgendwie verschlüsselt wird, wenn man im Internet unterwegs ist. Also genau, man fängt mit einem Browser-Plugin an und dann arbeitet man sich von dort aus vor.
Malte Diek von der Krypto-Party in Berlin im Weise 7 nächste Woche sagt, dass man eigentlich schon anfangen kann mit einem Plugin im Browser, um sich gegen Abhörung von außen abzuschirmen und zu sichern. Aber natürlich gibt es noch viele, viele weitere Möglichkeiten, eure Kommunikation abhörsicher zu machen. Das lernt ihr unter anderem auf der Krypto-Party in Berlin nächste Woche im Weise 7. Aber auch in anderen deutschen Städten gibt es Krypto-Partys. Wenn ihr noch weitere Informationen wollt, dann findet ihr die natürlich mit dem passenden Link auf trackback.fritz.de, dem Blog zur Sendung.
You don't
jetzt Musik von Dude York, The Lake. Noch haben Dude York keinen Plattenvertrag, das sollte sich aber bald ändern, denn selbst MTV hat sich schon nach der letzten EP Escape from Dude York näher mit der Band beschäftigt. Das würde aber wahrscheinlich auch bedeuten, dass die Free-Downloads bald aus dem Netz raus sind. Also lieber schnell zur Bandcamp-Seite nochmal vorbeisurfen und die CC-Downloads sichern. Den Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ihr habt eine geile Idee, für einen Film zum Beispiel, aber euch fehlt die Kohle, um das Ganze umzusetzen. Also hoch damit auf eine Crowdfunding-Plattform und versuchen, sich das eigene Projekt von anderen finanzieren zu lassen. Das haben sich ein paar schlaue Leute gedacht, so machen wir das auch, aber mit wissenschaftlichen Studien. Denn häufig fehlt es der Forschung an finanziellen Mitteln. Mit der Crowdfunding-Plattform ScienceData könnte das jetzt ein Ende haben. Um zu wissen, wie genau das funktionieren soll, habe ich Katja Machel von ScienceData angerufen und wollte wissen, kann jetzt dort jeder ein wissenschaftliches Projekt vorschlagen oder muss ich mich irgendwie auch als Wissenschaftler ausweisen können?
Da kann schon jeder sein wissenschaftliches Projekt anmelden. Wichtig ist nur, dass man mit seinem Projekt sozusagen die Richtlinien der wissenschaftlichen Praxis befolgt. Das können in der Regel Wissenschaftler erstmal per se sehr gut. Man muss aber nicht unbedingt an ein Institut angebunden sein, um bei uns mitmachen zu können.
Das heißt also, ich reiche so eine Art Exposé ein und ihr überprüft dann so, ist das wissenschaftlichen Standards ja genehm, sage ich mal, und dann darf ich, wenn ich das bestanden habe.
Genau, also ein Projekt wird bei uns eingestellt. Wir kriegen das dann irgendwann die Meldung, hier hat jemand sein Projekt angemeldet. Dann gucken wir uns das an, folgt es unseren Richtlinien, die wir auch auf der Plattform stehen haben. Und wenn dem so ist, dann schalten wir es frei und dann kann es in die Startphase und loslegen. Wenn wir das nicht genau wissen, gibt es auch noch einen wissenschaftlichen Beirat, den wir dann konsultieren und um eine Einschätzung bitten.
Es gibt ja schon die ersten Projekte bei euch auf der Seite. Was tummelt sich denn da schon so an Projekten?
Ja, das ist schon sehr verschieden. Also wir haben Literaturwissenschaftlerinnen, die oder eine beziehungsweise die nach Westafrika reisen möchte und dort die mündliche Literatur aufzeichnen und sozusagen vom Vergessen retten möchte. Wir haben ein Projekt, das heißt Home Social Media für alle, wo es darum geht, eine Social Media Plattform à la Facebook, aber für behinderte Menschen zu entwickeln, also für Menschen, die mitunter weder lesen noch schreiben können. Sowas. Wir haben ein Projekt, wo es darum geht, mit Pferdemist Energie zu gewinnen und eine Anlage dafür aufbauen zu können. Also sehr zahlreich, Geisteswissenschaften, Ingenieurswissenschaften ist im Moment so ziemlich alles vertreten. Aber wir schließen aus Medikamentenentwicklung und Rüstungsforschung.
Das klingt aber erstmal nach kleineren Projekten, oder?
Ja, jein, muss ich sagen. Also wenn man jetzt vom finanziellen Rahmen das mal betrachtet, ist das kleinste Projekt, versucht eine Summe von 2.000 Euro einzuwerben und das größte im Moment versucht 20.000 Euro für die Entwicklung eines Sensorknotens. Darum geht es da einzuwerben. Also die Spanne ist schon ganz groß.
Wird man denn in Zukunft auch wirklich große Forschungsprojekte auch auf ScienceData finden oder ist das dann eben mehr so die Kategorie, da wird das gemacht, wo man sonst vielleicht denkt, da wollen wir nicht für Geld ausgeben, aber wenn die Leute das finanzieren wollen, dann machen wir das?
Ja, das hört sich jetzt so an, als seien das Projekte, die sozusagen keine andere Möglichkeit der Finanzierung hätten. Das glaube ich nicht. Also ScienceData ist gerade für diejenigen Projekte interessant, die nicht ganz groß sind. Also wir haben einen Rahmen bis maximal 100.000 Euro an Projekten. Das hat den Hintergrund, dass wenn die Projekte noch größer sind vom finanziellen Rahmen, dass man dann über die klassischen Förderstrukturen in Deutschland der Forschungsfinanzierung geht. Wenn sie aber darunter liegen, dann lohnt sich ein solcher Antrag oft nicht und vor allem, wenn man über ScienceData versucht, sein Projekt zu finanzieren, geht das Ganze viel schneller. Also klassische Förderanträge, da ist man sicherlich ungefähr ein Jahr mit Antrag, Bewilligung und so weiter beschäftigt, bevor es richtig losgehen kann. Bei ScienceData dauert das maximal 4 Monate und dann kann mit der Forschung begonnen werden.
Das klingt eigentlich für mich erstmal gar nicht fix, aber das scheint es ja dann wohl zu sein. Ich habe ja zu Beginn vom Film gesprochen oder vom Crowdfunding beim Film. Das ist natürlich wahrscheinlich ein eher sexy Thema als wahrscheinlich Wissenschaft. Glaubt ihr trotzdem, dass ihr auf Dauer Leute dafür begeistern könnt, auch für wissenschaftliche Projekte zu spenden?
Na, da, eigentlich sind wir davon überzeugt, ja. Also es ist ja ein Projekt von Wissenschaft im Dialog und wir arbeiten ja dafür, dass Wissenschaft und Öffentlichkeit sich näher kommen und sozusagen viel mehr Menschen merken, wie faszinierend Wissenschaft ist und wie viel Spaß das auch macht und so weiter. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man eigentlich jedes wissenschaftliche Thema, sei es sogar Grundlagenforschung, unterhaltsam und spannend präsentieren kann. Darum geht es natürlich auch bei Crowdfunding, weil man muss ja die Crowd überzeugen, dass das eigene Projekt finanzierungswürdig ist. Deswegen sind wir da eigentlich ganz zuversichtlich, dass das klappt.
Auf der Plattform Science Data können sich Wissenschaft und Öffentlichkeit wieder näher kommen, denn da könnt ihr mit eurem Geld Forschungsprojekte unterstützen, die ihr spannend findet, und bekommt dafür einen tieferen Einblick in den Forschungsprozess. Ich bin gespannt, was da in Zukunft für spannende Projekte entstehen werden. Wenn euch das auch interessiert, schaut doch mal bei Science Data vorbei. Den Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Something to me von Postmodern Team, und die sagen: Wir glauben an Pop, wir glauben an Freiheit, wir glauben, dass Freiheit Pop bedeutet. Den Link zum Download der Freiheit, denn das hier ist Netzmusik, gibt's auf trackback.fritz.de.
Fritz.
Mit Theresa Sickert, die sich sehr freut, dass sie heute gemeinsam mit euch trackbacken darf. Anfang November wurde vom britischen Nachrichtensender BBC ein britischer Politiker in Zusammenhang mit Kindesmissbrauchsvorwürfen gebracht. Zu Unrecht. Ihr könnt euch vorstellen, der gute Mann war nicht sonderlich amüsiert, hat geklagt und nun 230.000 Euro Schadensersatz von der BBC bekommen. Damit aber noch nicht genug, denn an der Verbreitung der Nachricht. Der Politiker wären Kinderschänder gewesen, waren auch fast 10.000 Twitter-Nutzer beteiligt, und die will der Brite jetzt auch wegen Verleumdung verklagen. Ich wollte wissen, wie die Rechtslage in Deutschland aussieht, und habe deshalb Strafrechtsexperte und Rechtsanwalt Dirk Streifler gefragt: Warum kann ich auf Twitter nicht einfach alles posten und mich danach auf freie Meinungsäußerung berufen?
Die freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut und darauf kann man sich immer berufen. Aber nicht geschützt ist natürlich, falsche Tatsachen in den Umlauf zu bringen, Tatsachenbehauptungen. Das heißt, hätten diese Twitter-Nutzer zum Beispiel gesagt, sie finden den nicht nett oder was auch immer, dann haben sie da eben ihre Meinung kundgetan. Wenn sie aber behaupten, der hat das und das Böses gemacht, dann ist das halt genau diese Tatsachenbehauptung, die schädlich ist. Hätten sie hingegen gesagt, die BBC hat gesagt, dass der das gemacht hat, ja, dann wäre das ja sogar richtig gewesen. Dann hätten sie sich also keine weiteren Sanktionen befürchten müssen.
Macht es einen Unterschied, ob ich selber so einen Kommentar poste oder ob ich nur etwas retweete, also weiterleite, was ein anderer Nutzer vielleicht geschrieben hat?
Ja, es macht einen entscheidenden Unterschied. Wenn sich dieses Retweeten einfach nur so darstellt, dass man also eine fremde Meinung weitergibt, ohne sich diese zu eigen zu machen, dann ist das immer unproblematisch. Dann trifft es nämlich denjenigen, von dem das ursprünglich stammt. Es sei denn, es ist jetzt etwas, was als vertraulich eingestuft wurde, dann darf man das auch nicht ohne weiteres. Wenn man aber hingegen sich durch irgendwelche Umstände dann eben diese Meinung zu eigen macht, oder diese Tatsachen behauptet, viel mehr zu eigen macht, dann wird es auch problematisch.
Was droht mir denn im schlimmsten Falle, wenn mich jemand wegen Verleumdung verklagt, weil ich auf Twitter eben etwas gepostet habe, was scheinbar nicht stimmt?
Eine ganze Menge. Da wird also einerseits eine strafrechtliche Relevanz möglicherweise hinten rauskommen. Da haben wir einen Strafrahmen bis zu 3 Jahren. Der wird aber eher selten erreicht. Da müssen sie schon ganz schön böse Sachen behaupten mit ganz schönem Schadenseinschlag. Nichtsdestotrotz ist es ein Straftatbestand und das ist nicht schön, wenn man so eine Anklage gegen sich hat. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Inanspruchnahme. Zunächst erstmal die ganz kurz und trockene. Das ist dieser einstweilige Rechtsschutz, wo eben alle, die schon mal irgendwie mit File-Sharing zu tun haben, das sicherlich hinreichend kennen, da wird man auf Unterlassung in Anspruch genommen. Und dann gibt es in der Hauptsache dann ein Verfahren nochmal, wo man dann eben zunächst diesen Unterlassungsanspruch, der jetzt erstmal nur per einstweiligen Rechtsschutz in der Welt ist, dann auch nochmal dort eben auf Dauer festmachen kann und zusätzlich noch auch gegebenenfalls ein Schmerzensgeld. Ja? Wenn man da also die Persönlichkeitsrechte mit Füßen tritt, dann ist das etwas, was eben auch als eher verletzende, Schmerzensgeld auslösende Position zu sehen ist.
Angenommen, wir drehen jetzt den Spieß mal um und ich wäre diejenige, die jetzt von einer Verleumdung betroffen wäre auf Twitter. Was mache ich denn dann? Wie setze ich mich zu Wehr und gibt es irgendwas, was ich vielleicht auch schon beachten muss, bevor ich überhaupt vielleicht zum Anwalt gehe?
Ja, natürlich müssen Sie genau schauen, lohnt sich denn der Aufwand überhaupt? Aber ansonsten sind das genau diese Möglichkeiten, die ich auch gerade als Drohszenario aufgezeigt habe. Zunächst können Sie eine Strafanzeige erstatten. Strafantrag müssen Sie unbedingt stellen, denn das sind Antragsdelikte. Die werden nicht mehr verfolgt, wenn ich binnen 3 Monaten ab Zeitpunkt der Kenntniserlangung von dem Delikt der Strafantrag gestellt wird. Und dann haben Sie eben auch die ganze weitere Möglichkeiten. Einerseits diesen Schmerzensgeldanspruch und andererseits den Unterlassungsanspruch, der auch im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes geltend gemacht werden kann. Aber das ganz andere Thema ist natürlich auch, bei den Medienprofis ist das wahrscheinlich eine Plattitüde, nur nicht alle Zuhörer hier sind Medienprofis, insofern, wenn man ein Thema immer mit neuem Stoff versorgt und das kann zum Beispiel auch, wenn da eben eine solche Abmahnung mal nach hinten losgeht, weil es vielleicht doch noch gerade keine Tatsachenbehauptung ist, sondern gerade noch in einem Bereich Wertung und Meinung und dort auch noch zulässig ist, dann haben Sie natürlich anschließend auch sicherlich eine ganze Menge Kritiker, die dann noch zusätzlich darauf kommen.
Deswegen solltet ihr euch vorher gut überlegen, wie erfolgreich so eine Klage wegen Verleumdung ist, und denn damit zieht ihr euch den Zorn der Kritiker zu und teuer wird es dann nämlich auch, wenn ihr mit der Klage nicht durchkommt, sagt Rechtsanwalt Dirk Streifler. Und wichtig ist auch, wenn jemand über euch irgendwie Mist verbreitet, screenshotten und aufheben und am allerbesten von allen Seiten immer schön die Netiquette beachten. Weitere Infos dazu findet ihr unter trackback.fritz.de. Superloader, Good Peace, Netzmusik.
Knowing the packaging. Packaging.
It's a good piece of music, too.
Was passt besser zur Einstimmung für einen Samstagabend als ein wenig Hausmusik? Die habt ihr gerade bekommen und zwar vom Super Confect Sampler des Superfeed Labels. Da drauf sind 11 tolle House-Tracks. Als Download mit der CC-Lizenz eben habt ihr den Song Superloader gehört. Also was gibt's da noch zu überlegen, außer als auf trackback.fritz.de zu gehen, um sich den Download-Link zu holen. Heute ist ja der 1. Dezember. Das heißt, nur noch 24 Mal schlafen und dann ist schon Weihnachten und das ist ja genau die Zeit, in der wir eigentlich noch ein bisschen mehr an unsere Mitmenschen denken als wahrscheinlich sonst schon. Und auch die Blogger, die sollten ihre fleißigen Leser mobilisieren, Gutes zu tun, findet auf jeden Fall Kirsten Mieves von betterplace.org und hat deshalb eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die sich speziell an Blogger und deren Leser richtet. Und deswegen die Frage, Kirsten? Wie funktioniert's?
Also entstanden ist die Idee, also sie kommt jetzt nicht von mir und auch nicht direkt vom BetterPlace.org, sondern wir haben das wirklich zusammen mit Bloggern entwickelt, sage ich mal. uns überlegt, wie kann man sozialen Projekten, die ja häufig wirklich gute Arbeit machen, aber nicht die Stimme haben, davon zu berichten und so Unterstützung zu bekommen, wie kann man denen Unterstützung geben? Und dann war eben die Idee, Blogs, Blogger, Bloggerinnen haben eben Reichweite, die haben diese Stimme und würden dann eben den sozialen Projekten die Stimme geben und was liegt da näher, als zu Weihnachten einen Chor zu gründen sozusagen. Und das sieht dann eben so aus, dass jeder Blog ein Projekt hat, sich das bei uns auf betterplace.org aussuchen kann oder vielleicht auch selbst eins mitbringt, ein Projekt, das ihm besonders am Herzen liegt und dafür eben eine Spendenaktion auf betterplace.org startet und auf seinem Blog dafür trommelt, für das Projekt um Unterstützung wirbt und so hoffentlich viele Unterstützer findet. Der Clou bei der Sache ist dann noch, dass das Stimmegeben nicht nur auf diese Art gemeint ist, sondern die Bloggerinnen und Blogger eben auch singen, so als kleiner Anreiz sozusagen. Sie setzen sich selbst ein Spendenziel, das sie erreichen wollen, zusammen mit ihren Leserinnen und Lesern. Also das können sein, zum Beispiel 500 Euro für das Projekt zusammenzubekommen oder vielleicht 10 Unterstützer oder wie immer der Blogger, die Bloggerin das dann gerne möchte. Und wird dieses Spendenziel erreicht, dann singt der Blogger oder die Bloggerin im eigenen Blog.
Das heißt also, es ist aber völlig egal, wie hoch das Spendenziel ist, das setzt der Blogger sich selbst. Und nur wenn dieses Spendenziel erreicht wird, egal ob das jetzt 500 oder 5000 Euro sind, dann muss er singen.
Genau, dann muss er singen sozusagen. Und da sind natürlich dann die Leser und Leserinnen des Blogs angehalten, das Spendenziel zu erreichen und ihn zum Singen zu bringen sozusagen. Genau, aber es ist selbst gewählt.
Und was passiert dann, wenn der Blogger gesungen hat? Ich vermute mal, der wird wahrscheinlich ein Video auf seinen Blog posten. Und was wird dann damit gemacht?
Das ist sozusagen erstmal für die Leser die Belohnung für Spenden. Und dann ist es aber noch so, dass wir, weil es ist ja der Bloggerin Weihnachtschor, dass wir zum Abschluss der Aktion virtuell die verschiedenen Sängerinnen und Sänger, die Blogger und Bloggerinnen zusammenbringen wollen und das dann eben online dann auch als Video oder wie auch immer zeigen werden.
Am 1. Dezember, also heute geht's ja los. Wie lange kann ich denn da dann noch mitmachen und wann muss ich mein Spendenziel erreicht haben als Blogger?
Ganz wichtig, man kann jederzeit noch mitmachen. Also 1. Dezember ist einfach so der Startschuss, das Anstimmen, wo es losgeht. Aber man kann wirklich komplett die ganze Zeit vor Weihnachtszeit einsteigen und da noch mitmachen. Wenn man jetzt als Blog mitmachen möchte, sich ein Projekt aussuchen und einsteigen. Und bis wann das Spendenziel erreicht sein muss, ist auch wirklich jedem selbst überlassen.
Hauptsache für die gute Sache.
Genau, richtig.
Katja Machel von betterplace.org hat eine Weihnachtsspendenaktion für Blogger ins Leben gerufen, bei der ihr auf eurem Blog für eine bestimmte Spendenaktion Werbung macht. Und wenn genug eurer Leser gespendet haben, dann singt ihr für die auf eurem Blog ein Weihnachtsliedchen. Aber auch wenn ihr es bis Weihnachten vielleicht nicht geschafft habt, das Spendenziel voll zu bekommen, Spenden für einen guten Zweck ist immer eine gute Sache und das eben auch nicht zu Weihnachten. Unter blogger.betterplace.org findet ihr den Blog, wo ihr mitmachen könnt oder ihr werft einen Blick ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt's nämlich auch alle Links. Und jetzt Weltpremiere bei Trackback. Zoe Lila, Pink Lips. Music loading up the air. Taking people hostage everywhere. Slowly taking over, overload. The bass and the highest gets cutting down your throat. Time runs heavy.
ash and I still a base. And all you can see here is what you want, dear. Thrilling woman mystery, totalized intimacy.
Wir haben ganz exklusiv den neuen Song von Zoe Lila für euch in der Sendung. Pink Lips heißt er und erscheint Mitte nächster Woche auf einer Compilation von den Blockrebellen. Bei so viel Exklusivität machen wir auch mal eine kleine Ausnahme. Statt wie gewohnt könnt ihr Pink Lips nicht sofort runterladen, sondern müsst euch noch bis nächste Woche Mittwoch gedulden. Den Link dazu gibt's dann im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Bei Blogger privat stellen wir jede Woche einen Blog und seinen Meister dahinter vor. Und wir wollen dann alles wissen über diesen Menschen. Nicht nur über das, was er da schreibt, sondern wir wollen auch so ein paar private Details und quetschen euch aus. Aber wir suchen uns nicht irgendwen aus dem Netz, den wir interviewen in dieser Rubrik Blogger privat, sondern wir lassen uns immer den Blogger privat von dem Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Das war in der letzten Woche Daniel Diekmeier von der Los-Stop-Show. Und der hat gesagt, ja, wir sollen unbedingt mal den Max Friedrich einladen.
Ja, Max von maxfriedrich.de, der irgendwie sich mal entschlossen hat, auf Englisch zu schreiben und sich auch über Sachen aufregt in Textform.
Und jetzt habe ich genau den nämlich am Telefon. Hallo Max.
Hallo.
Du hast auch einen Blog und da hat mir der Daniel verraten gehabt, dass du dich dort auch aufregen würdest. Worüber regst du dich denn auf?
Ja, ich reg mich manchmal auf, zum Beispiel über Twitter-Clients und andere Dinge, die mich stören, wo ich nicht mehr zufrieden bin. Aber manchmal freue ich mich auch über Dinge und blogge dann über die.
Was sind das denn so für Dinge, worüber du dich freust?
Ich habe zum Beispiel gestern einen Eintrag darüber geschrieben, wie toll Podcasts eigentlich sind und warum ich das Medium liebe.
Wir haben ja auch vorher schon telefoniert, das muss ich mal verraten. Und da hast du auch schon erzählt, dass du Podcasts total super findest und eigentlich sogar viel lieber über deinen Podcast sprechen würdest. Wie heißt denn dein Podcast?
Der heißt Konferenz 2.8.
Und was machst du da?
Da rede ich mit Daniel, der ja letzte Woche da war, jede Woche eine Stunde über alles, was uns so einfällt, und steht ganz grob unter dem Thema Technikkram. Aber eigentlich ist es eher alles andere außenrum.
Und da habe ich mich nämlich gefragt, du kommst ja aus Hamburg.
Genau.
Der Daniel kommt, glaube ich, aus Stuttgart, richtig?
Richtig.
Wie habt ihr denn zueinander gefunden?
Oh, das ist lange her. Da habe ich noch in Köln gewohnt und er noch auf dem Dorf, wo er herkommt, irgendwie in der Nähe von Stuttgart. Und wir lernten uns über SchülerVZ und Twitter kennen und wurden dann Freunde. Aber zu dem Podcast kam es erst dieses Jahr. Das ist dann viele Jahre später.
Der Podcast ist ja ziemlich simpel gehalten. Also da gibt es jetzt nicht groß Schnickschnack, irgendwelche Betten, Effekte, viel Musik oder sonst was. Du hast auch gesagt, du stehst da drauf. Zumindest kann man das in deinem Blog lesen. Warum findest du so ganz puristische Podcasts super?
Ja, weil man darin wirklich was über die Menschen erfährt, die den Podcast machen. Und ich ich finde Menschen interessant und deren Meinung und das alles möchte ich gern hören und nicht verfälscht durch irgendwelche Effekte, sondern genauso wie die Menschen sind.
Was wäre der tollste Gast, den du dir für deinen Podcast Konferenz 2.8 vorstellen könntest?
Auch das weiß ich nicht. Jeder, der will.
Super, dann kann ich sozusagen mich selber auch mal einladen, ja?
Ja, natürlich.
Du hast aber auch geschrieben auf deinem Blog, dass du super stolz bist auf dieses Projekt. Warum ist das das Geilste, was du bislang gemacht hast?
Ja, weil ich die Folgen auch wirklich selber alle angehört habe bisher und die mag, nicht nur, weil ich das selber gemacht habe, sondern weil ich mir denke, dass ich das auch mögen würde, wenn ich jemand ganz anders wäre, der mich gar nicht kennt. Und das Gefühl hatte ich bisher noch bei keinem meiner Online-Projekte.
Das klingt sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ich hatte auch Freude dabei, das Ganze nachzuhören. Und jetzt möchte ich mit dir, weil das so einen schönen Abschluss erstmal hier gefunden hat, zur Kurzfragerunde kommen. Das heißt, ich werde dich auf Herz und Nieren testen. Bist du bereit?
Ja, klar.
Okay. Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus, sonst was Accounts hast du so insgesamt?
Ich habe bestimmt 12 Twitter-Accounts und von allem anderen nur einen.
Boah, Wahnsinn. Hardcore oder Casual Gamer?
Casual, aber durchaus am Thema Games interessiert.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Am liebsten gar nichts davon.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest bzw. hörst?
Ich finde das gar nicht so schlecht. Es überrascht mich, dass ich gar nicht so schlecht bin, dann im Nachhinein.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Reddit.
Was ist das nächste Blog, Podcast oder was auch immer, was wir in der nächsten Woche hier an dieser Stelle unbedingt vorstellen müssen?
Ihr solltet den Timo einladen von Drop Words Like Enter, denn der schreibt sehr, sehr coole, schöne Texte und ist Poetry Slammer und kann echt gut mit Worten umgehen und der muss auf jeden Fall ins Radio.
Na, dann bin ich ja mal gespannt, wie der Herr sich anhören wird. Aber falls der vielleicht keine Lust hat, nicht kann, was auch immer, hast du noch einen zweiten Vorschlag?
Ja, dann solltet ihr Dom einladen von factotum.net. Und der schreibt über Games und über Batman und über Videospiele und ist gerade auch vor allem auf Superlevel als Autor tätig. Das ist so ein Indie-Gaming-Blog, der mich auch sehr interessiert.
Also werden wir nächste Woche irgendwas über Games hören oder einen sprachlich gewandten Poetry Slammer on Air haben. Und jetzt letzte Frage an dich. Welche Frage habe ich vergessen, dir zu stellen?
Keine.
Das ist super. Dann können wir damit schließen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Max, dass du hier mitgemacht hast und uns auch weitere tolle Blogs empfohlen hast. Und ich wünsche noch einen wunderbaren Abend.
Danke, ebenso.
Ciao.
Enthaupteten Clowns, I just follow the sound. Viel zu laut für diesen Mietshausraum. Komm, schmeiß mich raus, reiß mir den Brustkorb auf. Und am Ende schreiben Bullen auf die Akte Selbstmord drauf. Nee, am Ende schreiben Bullen auf die Akte selbst Schuld drauf. Trägheit und Neid, Zorn, Maßlosigkeit, Wollust, Hochmut und Geiz. Ich kenn die gut, sie verkrusten mein Sein. Ich mach die Heizung an, das Fenster auf, lass frische, warme Luft rein. Heizung an, Fenster auf, warme, frische Luft rein. Was hat er, was ich nicht hab? Was hat er, was ich nicht hab? Was hab ich, was er nicht will? Was hab ich, was er nicht will? Was will er, was ich nicht brauch? Was will er, was ich nicht brauch? Was er hat, das will ich auch. Was er hat, das will ich auch. Was weiß ich, was ich brauch? Was brauch ich schon?
Christoph Schrag spielt schon eine ganze Weile den chilligen Hip-Hop von Der Dieb aus Bremen und deswegen freut er sich umso mehr, dass sie es jetzt morgen endlich mal live zu Unsigned schaffen. Die reisen mit einer riesigen Posse an, mit dabei auch die Hip-Hopper von Zweigstelle, die etwas härtere Töne noch anstimmen. Ihr dürft also sehr gespannt sein, was dabei rauskommt, wenn die zusammen vorm Mic stehen. Wenn ihr aber nicht mehr bis morgen warten könnt, dann könnt ihr Der Dieb auch schon heute Abend live im Rauchhaus in Kreuzberg sehen. Und damit sind wir leider auch schon am Ende der Sendung angekommen. Das erste Mal alleine mit mir, Theresa Sickert und ohne den hier. Es war mir eine wahre Freude. Bis nächste Woche. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und ihr ins Internet. Ciao.
Podcast von fritz.de.